Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Im heutigen Live Leadership Talk spreche ich mit Astrid Schulte, einer erfolgreichen Managerin und Unternehmerin mit einer persönlichen Mission in Sachen Führung. Es passt wohl niemand besser in diesen Podcast über gute Führung als Astrid Schulte. Astrid, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
Sehr gerne, ich bin gerne hier, danke.
Lass mich kurz ein paar Highlights zu deiner sehr abwechslungsreichen und beeindruckenden Vita aufzählen. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft startet Astrid Schulte eine klassische Karriere bei bekannten Marken in der Konsum- und Luxusgüterindustrie. Es folgt eine Station in einer Managementberatung und dann entdeckt sie ihre Liebe zum Unternehmertum. Es beginnt damit, dass sie sich dem Anbieter des Bonussystems Payback in dessen Gründungsjahren anschließt. Danach baut sie federführend und erfolgreich die Marke Bellybutton auf. Zu ihren Geschäftspartnerinnen zählten übrigens die Schauspielerin Ursula Carven sowie Dana Schweiger, Ex-Frau von Schauspieler Til Schweiger. Bellybutton entwickelte sich in nur wenigen Jahren zur führenden europäischen Lifestyle-Marke für Mütter und Kinder. 2017 steigt sie dann als Mitaktionärin und Alleinvorständin in die kriselnde Hamburger Werbeartikelfirma Berenson ein, deren Kunden kleine und mittelständische Unternehmen sind. Zusammen mit Dr. Peter Dill und den Erben von Egbert Miebach hält sie 51% der Firmenanteile, den Rest hält die Familie. Sie hat also große Einflussmöglichkeiten. Die Anfänge von Berenson liegen übrigens 180 Jahre zurück. Ein echtes hanseatisches Traditionsunternehmen. Aktuell sind dort ca. 680 Mitarbeitende in 12 Ländern beschäftigt, der Großteil als Verkaufsberater im Außendienst. Berenson sieht sich als europäischen Marktführer für Werbeartikel im Direktvertrieb. Astrid Schulte brennt für werteorientierte Führung und Unternehmenskultur, Veränderung im Allgemeinen und die Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Speziellen. Und es ist ihre persönliche Mission, ihr Wissen und ihre Erfahrung in Sachen werteorientierter Führung weiterzugeben. Neben ihrem Hauptjob hat sie sich viele Möglichkeiten geschaffen, diese Leidenschaften auszuleben. Ihre Sichtweisen bringt sie in ihren Beiratstätigkeiten ein, die sie für diverse klassische Familienmarken ausübt, wie zum Beispiel Ludwig Görz und Margarete Steiff. Sie teilt ihre Erfahrungen mit anderen Unternehmen durch Vorträge und, darauf bin ich doch ein wenig stolz, sie hat auf meine Gesprächsanfrage ohne zu zögern Ja gesagt. Danke dafür nochmal. Astrid, magst du noch was hinzufügen?
Nee, danke Michael. Ich glaube, das Bild ist ziemlich komplett.
Von schöner und qualitativ hochwertiger Baby- und Umstandsmode bei Bellybutton zu Werbemitteln, womit ich erstmal billige Kulis, T-Shirts oder Schlüsselanhänger verbinde. Astrid, was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Dieser gesamte Markt der Werbegeschenke, ne, das sind Geschenke zum Beispiel für Mitarbeiter, Geschenke für Kunden und was kann Schöneres geben als das? Ja, es sind Textilien zum Beispiel, die gebrandet sind, ne, sind auch Streuartikel quasi wie auch Kulis, aber das Ganze kann man natürlich auch einfach in schön machen und in hochwertig machen und das ist auch die Positionierung von Berenson. Ne. Berenson war schon immer so der Mercedes unter den Werbegeschenken.
Ah, ja.
Und das fing nach dem Krieg an, da hat Günther Berenson so Hamburgensien verkauft. Das waren so Kupferstiche. Mhm. Also wenn man so Rädern Übersee was ganz Besonderes mitbringen wollte, dann hat man diese Kupferstiche gekauft. Und die Geschichte sagt, er hätte diese dann auch per Fahrrad ausgetragen. Und so kam auch die Idee des Direktvertriebs zustande, der wir ja heute sind. Also wir gehen direkt zum Kunden mit einer großen Außendienstmannschaft.
Auf eurer Webseite steht über dich, Transformation, Leadership und Empowerment sind die Themen, die sie bewegen und die sie bewegt. Ja, willkommen im Club, kann ich da nur sagen. Darüber müssen wir natürlich reden. Zuerst interessiert mich, was du unter diesen Begriffen verstehst, Astrid. Also vielleicht fangen wir mal an mit Transformation.
Ja, Transformation ist ja in aller Munde. Ne? Und ich glaube, dass Transformation vor allen Dingen in Unternehmen eine Veränderung des Bewusstseins ist und einer der Art, wie wir arbeiten. Ne? Denn bei Berendsen ist die Transformation viel umfassender, weil Berendsen war nicht profitabel viele Jahre und das war jetzt die Herausforderung, das Unternehmen profitabel zu machen. Das heißt, da bestand die Transformation auch darin, das Geschäftsmodell stark zu verändern. Wir sind ja dann Richtung auch digitale Produkte gegangen für kleine Unternehmen. Mhm. Denn von analoger Sichtbarkeit durch Werbegeschenke ist ja der Schritt zur digitalen Sichtbarkeit über Websites, Local Listing und so weiter recht nah. Das ist das eine. Und das andere war aber, und das ist, glaube ich, der Kern einer jeden Transformation, dass wir einfach die Art, wie wir auf Sachen blicken im Business, die Art, wie wir gemeinsam arbeiten, dass wir das einfach hinterfragen. Und das ist für mich der Kern der Transformation.
Ah ja. Also Transformation hat was mit Bewusstheit und Reflexion zu tun.
Genau. Mhm. Und um das zu erreichen im Übrigen, denn das ist ja das Ziel bei jeder Transformation, dass die Menschen mitgehen, weil es verändert sich natürlich auch nur etwas, wenn einfach jeder auch sein Handeln verändert. Ne? Ja. Wenn man dann sagt, super Transformation, aber ich bin nicht dabei, dann hat natürlich eine Transformation keine Effekte und keine Wirksamkeit. Und ich glaube, ein wichtiges Thema ist, wenn man seine Reflexion verändert, dann reicht es nicht, wenn der CEO das macht, sondern das sollten einfach möglichst viele machen, am besten alle. Und dazu gehört immer auch Berührung, ne? Immer auch so ein emotionales Erlebnis, weil das ist nie ein rationaler Prozess. Das ist mir noch sehr wichtig, das zu sagen.
Ja, da hoffe ich doch, dass recht viele Führungskräfte zuhören, dass Führung und Transformation sehr viel mit Emotionen zu tun hat und vielleicht gar nicht so sehr ausschließlich auf der rationalen Ebene stattfindet. Das ist aus meiner Sicht auch ein weit verbreitetes, eine Fehlsicht aus meiner Sicht. Leadership.
Ich glaube, der wichtigste Punkt, den Leadership oder gutes Leadership erreicht, ist einfach ein gemeinsames Boot zu schaffen. Denn ich glaube, es wird so generell gesagt, ja, Menschen zu inspirieren, zu motivieren. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das ist aber vielleicht auch sehr auf der persönlichen Ebene der Mitarbeitenden. Aber dieses gemeinsame Boot, das ist, glaube ich, die Hauptfähigkeit eines guten Leaderships, dieses Boot hinzukriegen. Ne? Dass man sagt, wir rudern hier gemeinsam. Ne? Das ist auch ein emotionales Erlebnis. Das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion von Leadership.
Und geht ja auch über Bewusstsein. Also mein Bild von Führung ist ja auch, dass Führung ist Bewusstseinsführung. Absolut. Am Ende des Tages. Ja. Empowerment?
Also ich denke, Empowerment ist das, was wir halt alle erreichen möchten oder wir, die wir über Leadership sehr viel nachdenken, nämlich so Strategien und Maßnahmen sich zu überlegen und umzusetzen, die einfach Menschen die Möglichkeit geben, autonom und selbstbestimmt tatsächlich auch ihren Job zu machen. Es gibt ja diesen herrlichen Begriff des Chief Enabling Officers. Ne? Mhm. Das ist jetzt sehr viel genutzt, auch ein bisschen, vielleicht manchmal auch ein bisschen banalisiert, aber daran glaube ich wirklich sehr. Und dass es nicht darum geht, dass ich die ganze Zeit hinterher renne und gucke und macht auch jeder alles richtig, so wie ich es will, sondern dass quasi ein Leader den Rahmen vorgibt, die Vision vorgibt. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Aber dann alle enabled, auch ihren Platz zu finden in dieser Organisation, nachstärken und recht selbstbestimmt zu arbeiten. Denn ich glaube, also mein Menschenbild ist so, dass die Menschen das in der Regel möchten. Und das möchte ich ja auch total mit einer Selbstbestimmung arbeiten.
Nochmal zu diesem Dreiklang Transformation, Leadership, Empowerment. Wir haben kurz darüber gesprochen, was du darunter verstehst. Und gerade das Empowerment ist ja etwas, was im Grunde genommen jede Firma will. Also die meisten Firmen, mit denen ich arbeite, haben sich Empowerment auf die Fahne geschrieben. Allerdings, die meisten bleiben irgendwie mittendrin stecken. Also weil das natürlich so, das hat mit Delegation zu tun, das hat mit Vertrauen zu tun gegenüber den Mitarbeitenden und so weiter. Deswegen würde mich interessieren, wie hast du denn diesen Dreiklang Transformation, Leadership, Empowerment bei Berendsen realisiert? Vielleicht magst du uns mal so 3, 4 Kernerkenntnisse, Meilensteine mitteilen.
Als ich zu Berendsen kam, war das Unternehmen unprofitabel, das habe ich erzählt, aber es gab auch nicht so eine gemeinsame Idee. Was wollen wir eigentlich? Ne? Es wurde sehr in der Vergangenheit gelebt und auch mit einer sehr, sehr großen Traurigkeit, weil es so eine Zukunftsfähigkeit weder in den Köpfen noch in den Herzen irgendwie da war. Und was ich relativ schnell gemacht habe, ist eine Vision zu definieren, eine Mission und eine Strategie. Das war extrem wichtig, das bin ich auch, also da bin ich wirklich durch alle Länder gezogen. Ich habe dann so eine Präsentation gemacht, so in den ersten Monaten, und habe jedem quasi das erzählt. Das ist meine große Idee. Wir haben so viel Stärken. Guck mal, wir haben 500 Mitarbeiter im Vertrieb. Wir haben Kundenzugänge. In unserer Kundendatenbank sind 350.000 Kunden. 100.000 ungefähr davon sind aktiv. Mhm. Was ist das für ein Fund? Mhm. Also die Strategie, die wir dann entwickelt haben, basiert natürlich auch auf diesem Asset. Mhm. Aber es war so, dass Guy nochmal richtig stolz war so darauf. Ja. Ne? Es wurde immer gesagt, boah, das war so toll früher. Und es wurden immer Geschichten von früher erzählt. Die Loyalität zum Unternehmen riesengroß. Aber es gab keine Idee nach vorne. Also dieses Thema Vision, Mission, Strategie, das war extrem wichtig. Denn das bringt erstmal alle so in so ein gemeinsames Ziel. Dann verstehen auch alle, was ist denn das für ein Boot, in dem wir sitzen? Ne? Und auch jeder versteht, wie zahlt eigentlich ein oder anderes, was wir tun, irgendwie in das große Ganze ein. Das ist extrem wichtig. Und ich glaube, für mich war das so und ich glaube für viele andere auch, dass diese ganzen Steine, die sich bei sowas, ne, bei so einer Veränderung von so einem Unternehmen in den Weg legen, und das sind, das glaub mir, das sind wirklich viele, ne? Also viele, viele, viele Steine.
Klar.
Die sind natürlich für alle anderen, genauso wie für mich, leichter wegzuräumen, wenn du einfach immer weißt, warum du das tust. Ja. Ne? Wenn man bei uns reinkommt in Hamburg, dann sieht man immer die Vision.
Ja.
Wenn man in mein Büro kommt, ich schaue immer auf die Vision, weil das ein Maßstab ist für Entscheidungen und immer wieder quasi so das erreicht, dass man so gerade im Hemd steht, weil ich weiß genau, warum ich das tue. Ne?
Ja.
Und
das
war ein extrem wichtiger Schritt.
Darf ich nochmal kurz einhaken?
Ja, klar.
Neudeutsch nennt man das ja Purpose-Driven Organization. Ne, würde ich sagen, also den Purpose, wo wollen wir hin? Und es gibt ja mittlerweile Agenturen, die Unternehmen helfen, diesen Purpose zu finden. Also mal persönlich gefragt, was hältst du davon? Oder hast du solche externe Hilfe in Anspruch genommen oder hast du das selbst gemacht?
Also wir haben das selbst gemacht. Ne? Als ich zu Berenson kam, habe ich die ersten 100 Tage 100 Gespräche mit Mitarbeitern geführt. Weil ich natürlich auch weder vom Direktvertrieb, das muss man mal sagen, das war echt eine mutige Entscheidung von der Familie, mich einzusetzen.
Absolut.
Also ich hatte ich habe natürlich schon viel gemacht in meiner Karriere, aber ich hatte nicht die Erfahrung, einen Direktvertrieb zu leiten mit so vielen Personen.
Ja.
Und ich hatte auch von Werbegeschenken überhaupt keine Ahnung. Ne? Das heißt, ich habe erstmal wirklich zugehört und habe mal so gehört, was würden die Menschen eigentlich anders machen, wenn sie könnten. Was ist so in den Köpfen, was ist so in den Herzen, das war das eine. Und auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viele kleine Unternehmen gesehen. Unsere Kernzielgruppe sind ja wirklich kleine Unternehmen.
Hm.
Handwerker, Pflegeheim, Galabau und so weiter.
Hm.
Und habe dann mit denen geredet und habe versucht rauszufinden, was eigentlich deren größter Pain ist. Und dieses Thema digitale Sichtbarkeit, im Übrigen auch noch durch Corona verstärkt, ist ein totaler Pain. Ne? Und das heißt, zu sagen, wir bieten dann nicht nur das eine an, Werbegeschenke, sondern auch das andere, war strategisch ein relativ schneller und leichter Schritt. Die Transformation, die danach kam, die war natürlich dann, deutlich schwieriger. Wenn du mich fragst, dieses, also zu Agenturen zu gehen, einen Purpose zu definieren, ne? Ich hab da ein sehr ambivalentes Verhältnis, ne? Weil ich glaube, dass es einen großen Sinn haben muss, warum tun wir das hier alles.
Absolut.
Ne? Also bei uns ist das, wir wollen diese Klein- und Kleinstunternehmer, das ist das Rückgrat der Gesellschaft. Ne? Das sind Selbstständige, die Ärmel hochkrempeln, die haben keine Lust irgendwie im Callcenter in der Schlange zu hängen. Das wollen die nicht. Die gehen um 8 Uhr auf die Baustelle. Die wollen beraten werden, die wollen vertrauensvoll mit jemandem arbeiten und wollen, dass alles abgenommen wird.
Ja.
Das sind unsere Kunden und denen wollen wir das Leben einfacher machen, damit die nachhaltig erfolgreich sind. Das ist jetzt eine relativ konkrete Vision. Wenn ich dann so sehe, keine Ahnung, Starbucks, wie war doch die, to give an inspiring spirit to people? Ähnlich,
ja,
dann
sein,
denke
ja.
ich mir, Mensch, ich kaufe da einen Kaffee.
Ja,
also ich weiß nicht, ob man immer die Welt retten muss mit dem Purpose, ne? Denn ich glaube, dass das große Ziel, die Vision, die muss es schon geben, aber die muss irgendwie auch greifbar sein.
Ja,
ne? Also
absolut.
Menschen zu inspirieren durch einen Kaffee. Wahrscheinlich werde ich Starbucks jetzt nicht gerecht, weil die ist auch noch einen Tacken anders, irgendwie die Vision. Aber ich glaube, dass es auch nicht so abgehoben sein darf, sondern es muss wirklich von innen herauskommen.
Ja.
Das ist extrem wichtig.
Ja.
Und ich glaube, dass Menschen zufriedener sind, wenn es sowas gibt, aber es gehören noch so viel mehr Sachen dazu. Also wenn wenn die Teams dysfunktional sind, wenn das Leadership keinen guten Job macht, dann ist das so viel gravierender, als noch einen Purpose zu haben, glaube ich. Ich glaube, das gesamte Setting ist es.
Ja.
Also Purpose möglichst konkret, anfassbar und so, dass jeder Einzelne im Unternehmen versteht, was trage ich dazu bei, um das einzuhalten.
Ich weiß nicht, ob du Simon Sinek kennst.
Natürlich kenne ich Simon
Sinek. Und Discover the Why. Diesen Prozess, den der beschreibt, den wir auch schon gemacht haben mit Teams, der ist schon sehr, sehr spannend, weil das eben auf den, ich sag mal, Geschichten, das kam ja bei dir auch durch, also die Geschichten von früher sozusagen, was heißt das für die Zukunft, ne? Also diese Narrative sozusagen aus der Vergangenheit zu gucken, okay, was heißt das emotional für uns in der Zukunft?
Genau.
Warum ist es eigentlich so großartig, hier in dem Laden zu sein und so? Das finde ich schon ganz, ganz spannend. Also da finde ich auch, hat der einen tollen Job gemacht, finde ich.
Wir haben das auch, das, was wir gemacht haben, mal vor 5 Jahren, ne? Da war so der erste Versuch, da haben wir quasi mit Mitarbeitern gesprochen. Ich habe auch so quasi wir neuen Partner oder neuen Gesellschafter haben so unsere Ideen so von außen reingebracht. Also das war recht sauber, aber wir haben es dann nochmal mit Simon Sinek gematcht und haben auch nochmal ein paar Sachen geändert.
Klasse, ja.
Denn das finde ich auch, ist ein ganz toller Leitfaden und im Übrigen auch jemand, der sehr sehr gut über Leadership spricht und eine sehr gute Vision hat, wie Leadership sein muss.
Absolut, ja.
Das Thema Mission, Vision, das ist ja quasi einmal so der sachliche Weg. Was eigentlich wollen wir erreichen? Was ist die Mission? Also das Werkzeug, wie wollen wir das machen? Was ist die Strategie? Aber ich glaube, das Zweite ist, dass ich relativ schnell auch im Unternehmen gesagt habe, wie ich bin. Was ich glaube, wie Transformation funktioniert, so eine große Transformation hatte ich im Übrigen ja auch noch nicht gemacht, aber ich habe ja sehr viele Erfahrungen so aus meinem Konzernleben, Beratungsunternehmen und vor allen Dingen auch viele Sachen gesehen, die ich wirklich nicht richtig finde und die ich auch als Unternehmerin echt anders machen möchte. Ich habe sehr schnell auch quasi so eine Präsentation gezeigt, wie bin ich eigentlich geworden, wie ich geworden bin. Ne? Was sind meine Erfahrungen? Was glaube ich, was hält uns zusammen? Was glaube ich, wie sollte die Transformation passieren? Und ich habe versucht, auch dadurch so die Herzen zu öffnen. Ne? Denn das ist etwas, was natürlich auch eine Transformationsbereitschaft voraussetzt, dass die Menschen Vertrauen zu mir haben. Ne? Und das war, glaube ich, neben so Vision, Mission, Strategie, das war das Zweite, was ein echt extrem wichtiger, jetzt nicht ein konkreter Meilenstein war, aber quasi aus vielen Gesprächen, vielen Vorträgen bestand, dass ich mich einfach gezeigt habe, was ich so in meiner früheren Konzernkarriere auch nicht immer gemacht habe, aber was ich glaube, was wichtig ist, damit auch die Menschen sich zeigen, damit ich die Menschen erkennen kann, wie soll ich sonst wissen, was sie brauchen und wie ich sie unterstützen kann.
Ja, das ist das eine, dass wenn du dich zeigst und deine Einstellung offenbarst zu den Dingen, dass du in der Resonanz natürlich schaffst, ne, und idealerweise das entsprechend zurückkommt. Aber das andere ist eben auch, und das vermisse ich ganz oft auch in Unternehmen, dass du für Klarheit sorgst. Worum geht's hier eigentlich wirklich? Was sind die Themen? Mhm. Ne? Und die Themen sind dann auch auf dem Tisch und können besprochen werden. Und ganz oft ist das leider aus meiner Sicht nicht so. Ne? Und das ist aus meiner Sicht ein Produkt auch, dieses sich zeigen.
Total. Früher habe ich so in meiner ersten Karriere habe ich gedacht, dass zum Beispiel freundlich sein und authentisch sein mit mal klare Kante beziehen, dass das gar nicht so gut einhergeht.
Ja.
Ne? Und das ist genau das Gegenteil ist der Fall.
Absolut. Ne?
Denn wenn du selber klar mit dir bist, ne, ich glaube ja, wir reden bestimmt gleich auch noch ein bisschen über das Thema Selbstführung, ne, was ja auch ein wichtiges für mich ist, aber ich glaube, wenn du selber dich führst und dann kannst du auch andere klar führen und dann heißt das, dass du trotzdem freundlich sein kannst, du kannst trotzdem inspirierend sein, du kannst trotzdem quasi vielleicht weichere Themen wie geht es, wie fühlst du dich, was wünschst du dir bedienen und gleichzeitig total klar sein. Ne? Denn in der Sache müssen wir klar sein. Also wenn es da nicht eine Klarheit gibt, was wollen wir erreichen, was ist deine Rolle dabei, wie sind unsere Erwartungen an dich, wenn das nicht klar kommuniziert wird, schwimmen die Leute. Und das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern bedingt sich sogar gegenseitig. Das habe ich auch so im Laufe meiner vielen Arbeitsjahre gelernt.
Ja, spannend. Ja. Wir haben gesprochen von dem, von den drei Meilensteinen, sage ich mal, im Sinne dieses Dreiklangs, Transformation, Leadership, Empowerment, das war einmal die Vision, Mission, Purpose sozusagen, dann du machst dein Ziel klar, bist transparent und der dritte Aspekt war?
Den hatte ich noch nicht gesagt, ich habe radikal, weil du hast mich ja nach Meilenstein gebracht, ja. Radikal die Hierarchien aufgebaut.
Ah, okay.
Ne, denn das ist ja immer, ein sehr wichtiger Punkt, dass du auf der einen Seite hast du eine Idee, wie du dein Businessmodell verändern willst mit einer Vision und dann hast du die Idee, wie du führen willst. Aber dazwischen ist ja noch, wie willst du arbeiten? Und ich glaube, das wird bei Transformation sehr häufig einfach außen vor gelassen. Man kann das vielleicht so sagen, wie in welchem Kooperationsmodell wollen wir eigentlich sein? Ja. Ne? Das heißt, es geht darum, wie willst du eigentlich ein Unternehmen strukturieren? Also wir hatten 5 Hierarchiestufen im Vertrieb, das sind jetzt nur noch 2 und ich habe sofort den Vertrieb selbst übernommen. Ne? Das war ein echter Gamechanger. Das andere zum Thema Kooperationsmodell ist, wie wollen wir miteinander sprechen, wie wollen wir kommunizieren, wie wollen wir Transparenz halten über das, was wir machen. Wir arbeiten mit Objective Key Results. Das ist ganz toll, auch ein wirkliches Veränderungstool, weil du dann natürlich weißt, was tun wir alle, um die gesamten Ziele zu erreichen und was ist quasi der Baustein für jeden und das macht halt für alle transparent. Ne? Das ist wirklich toll. Das gehört dazu. Dazu gehört, wie wollen wir Teams organisieren? Sind das nur vertikale oder auch viele horizontale Teams? Ne? Ich habe sehr viel mit horizontalen Teams gearbeitet. Wie wollen wir mit Teilzeit umgehen? Wie wollen wir mit Remote Work umgehen? Also dieses ganze Thema des Kooperationsmodells, ne? Das sind im Prinzip die Rahmenbedingungen. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Ne? Und das ist, glaube ich, mehr als nur ja mit Freiheit, ja mit Vertrauen, sondern ich glaube, dafür brauchst du richtige Rahmenbedingungen und die müssen definiert werden. Und diese Hierarchien abzubauen, das war, würde ich sagen, der dritte Meilenstein, weil das hat zwar alle irritiert, weil es gab immer diese Hierarchien und es wurde auch immer so gesagt, nein, im Direktvertrieb, das wissen Sie noch nicht, Frau Schulte, weil Sie haben ja noch keinen Direktvertrieb geführt, aber das ist so, man braucht da diese Hierarchien, ne? Das ist Bullshit, braucht man nicht. Also ich glaube, dass es anders funktioniert und ich hatte das Glück, dass sich einige von den klassischen Direktvertrieblern auch schon bei Behrensson versucht hatten und ganz einfach nicht erfolgreich waren.
Ja.
Das heißt, so die klassischen Learnings, die waren einfach schon als abgehakt und nicht erfolgreich gekennzeichnet. Das heißt, ich hatte auf der anderen Seite quasi, ich hatte auch Mitarbeiter, die gesagt haben, wir wissen nicht, wie es geht, aber dass transformiert werden muss, ist uns völlig klar. Und dass auch das anders gemacht werden muss, als man das vielleicht so denkt, das ist uns auch klar. Das tut zwar weh und das ist schmerzhaft und wir wissen auch noch nicht, wie wir damit klarkommen, aber wir brauchen auf jeden Fall auch einen disruptiven Weg, Transformation zu machen. Ne? Und dafür brauchst du keine Hierarchien, ne? Das schränkt eher ein. Das ist wie stille Post, du sagst das und das geht von oben nach unten und umgekehrt einfach falsche Wege. Und viele Hidden Agendas dazwischen, ne? Das macht es nicht einfacher.
Absolut. Ja, also der dritte Aspekt, radikal Hierarchien abbauen, das Kooperationsmodell sozusagen neu definieren. Das sind ja schon 3 Themenbereiche, wo man sich vorstellen kann, du hast es ja auch schon im Nebensatz erwähnt, die ja mit massiven Veränderungen verbunden sind. Also das ist schon klar. Und dein Aufsichtsrat sagt ja über dich, ne, Astrid ist sehr sympathisch, kann aber auch klare Kante zeigen. So. Und das ist es wahrscheinlich auch. Und die Frage, die mich interessiert, hast du ein Bewusstsein darüber, wie du das machst? Also hast du das gelernt oder ist das Teil deiner Persönlichkeit? Kannst du das einfach? War das schon immer so?
Also erstmal danke, dass du das so sagst. Ich weiß, von diesem Zitat wusste ich gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo das steht. Aber
ja, das Netz ist groß.
Ja, das stimmt. ich habe ja so ein bisschen 2 Karrieren gehabt. Ne? Und diese äußere Karriere, ne, diese höher, schneller, weiter Karriere, die hat mich schon wirklich eine Menge gelehrt. Und in der hatte ich bestimmte Eigenschaften und Werte. Meine Werte hatte ich, glaube ich, die ganze Zeit. Aber gewisse Eigenschaften hatte ich auch da schon, aber es sind halt neue dazugekommen. Und diese, was ich eben gesagt habe, dieses Verständnis, man kann quasi wirklich freundlich sein und man kann sehr klar seine Meinung sagen und sehr klar auch Erwartungen formulieren, das musste ich erst lernen mit der Zeit. Ich habe ja in meiner ersten Karriere schon auch gedacht, so ist das, wenn man dann jetzt Karriere macht, da gibt es quasi Muster und diese Muster muss ich erfüllen. Das liegt ein bisschen an meiner Sozialisierung, glaube ich, an meinem Elternhaus vielleicht ein bisschen, aber auch daran natürlich, auch daran, dass ich Frau bin vielleicht, ne? Denn das hat natürlich auch Konsequenzen, wie du in einer Gesellschaft einfach Karriere machst als Frau. Ne? Das hat ist nochmal einfach was anderes. Ne? Das zumindest war das so in meiner Generation so. Das mag sich auch schon so ein bisschen geändert haben. Und ich glaube, dieses klare Kante, das musste ich lernen. Und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, sowohl in meinem persönlichen als auch in meinem familiären als auch in meinem beruflichen Leben.
Du sprichst ja von werteorientierter Führung und ich hatte ja in der Anmoderation sozusagen schon gesagt, dass das dir wichtig ist. Werteorientierte Führung heißt aber natürlich in erster Linie, dass wir uns selbst mal bewusst sind, was unsere Werte sind. Also das ist immer wieder überraschend, das erlebe ich auch in Coachings oder in Seminaren, wenn ich die Frage stelle, was sind eigentlich Ihre 2 bis 3 wichtigsten Werte, das ist schon da eine Antwort zu finden, eine tiefgründigere Antwort, ist nicht immer ganz einfach. Dieser Fall Schlesinger, na, jetzt von der Intendantin, da ist so mein Blick, diese Frau hat so ein bisschen ihren Wertekompass verloren. Das ist jetzt mein Blick da drauf. Und die Frage ist, wie hast du das geschafft, dass du dir über deine eigenen Werte klar wurdest?
Vielleicht hole ich ein ganz kleines bisschen aus. Ich habe 15 Jahre eine andere Karriere gehabt, bin so groß geworden, von nichts kommt nichts. Ein sehr liebevolles Elternhaus, aber so in Westfalen auf dem Bauernhof.
Ah, ja.
Sehr quasi getrieben von der Außensicht. Ne? Ja. Gar nicht unbedingt nur meine Eltern, sondern so im ganzen Dorf war das so. Es wurde viel übereinander geredet.
Ja.
Das hat mich bedrückt früher, aber ich habe schon gelernt, so ein Stück weit ist es wichtig, was andere Leute sagen und habe das in meiner Kindheit und in meiner Jugend sehr, sehr gut irgendwie alles so miteinander verbunden. Das war dann nicht erdrückend. Es war ein bisschen einengend, weil ich dachte, mein Gott, von nichts kommt nichts. Kann dann auch nicht mal was gratis kommen? Oder ich habe gesagt, nimm dich nicht so wichtig. Da habe ich gedacht, aber ich muss mich doch wichtig nehmen. Ich habe 3 Töchter, ne? Denen erzähle ich vor allen, bitte nimm dich wichtig. Yeah. Aber das war einfach noch eine andere Zeit. Ne? Und ich habe in diesen 15 Jahren höher, schneller, weiter, habe ich gemerkt, ich war recht erfolgreich. Ne? Ich habe irgendwie, alles ging weiter, diese ganzen äußeren Kriterien, Geld, Mitarbeiter, Status, es wurde immer mehr. Und ich habe mich schon so ein Stück weit, würde ich sagen, dabei verloren. Ne? Ich habe so akzeptiert, naja gut, ich fühle jetzt zwar, das ist nicht das, was das Beste aus Leuten rausholt, dieses System, aber ich habe gesagt, es ist halt so. Also ich habe manchmal richtig Schmerzen gespürt, wenn jemand so richtig gedisst wurde im Meeting. Ne? Ja. Diese Dominanzstrukturen, die es immer auch jetzt heute noch in vielen Unternehmen gibt.
Auf jeden Fall.
Und ich habe so ein Stück weit das akzeptiert. Ne? Ich habe mit Narzissten gearbeitet, ich habe mich nicht immer, aber schon auch häufig untergeordnet, weil ich gesagt habe, das ist halt der Preis der Karriere. Ne? Und das hat auch super funktioniert. Also ich war nicht total unglücklich, aber ich war nicht total glücklich, sondern ich habe immer gemerkt, irgendwas fehlt und das ist doch nicht richtig. Also auf der einen Seite für mich nicht richtig und auf der anderen Seite auch für die Arbeitswelt nicht richtig. Ne? Ja. Ich habe zeitweise habe ich über Tag mit Roland Berger irgendwie 8 Uhr schon beim Kunden, dann nach Hause wieder zurück und dann irgendwie, weißt du, Nadelstreifenanzug, Pilotenkoffer, die gab es früher noch und abends irgendwie ab 11 Uhr im Schumanns gesessen in München und irgendwie über Philosophie geredet im schwarzen Rolli. Also wirklich, ich kriegte die Welten nicht zusammen. Und als ich dann quasi so in das Unternehmertum ging, das war so im Zuge der Geburt auch meiner Töchter, ne, weil ich hatte mich dann wirklich auch sehr klar verabschiedet von diesem höher, schneller, weiter.
Ja.
Payback war da die Station, wo ich wirklich gesagt habe, Gott, also 80, wir haben wirklich 80 Stunden die Woche gearbeitet da, das war wahnsinnig spannend, ich habe irre viel gelernt, ne, das war so, dann waren die ersten 1,5, 2 Jahre von Payback. Ich war Geschäftsführerin, Marketing, Vertrieb, jeden Morgen irgendwie 6:30 im Flieger, jeden Tag irgendeinen DAX-Vorstand getroffen. Und also mehr ging dann irgendwie auch. Ich hatte 30 Jahre, mehr ging da nicht.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann in einem Moment dann mal in einem Flugzeug nach Miami gesessen und habe wirklich auf mein Leben geschaut und habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Wo bin ich eigentlich? Das hört sich jetzt dramatisch an. Ich habe auch wirklich, ich glaube, 8 Stunden am Stück geheult und habe dann überlegt, so, also was will ich eigentlich wirklich? Und bin dann tatsächlich auch dazu gekommen, ich möchte Unternehmerin sein, also Sachen selbst gestalten, wie ich sie gestalten möchte. Bin dann quasi mit den Kindern oder mit der Geburt meiner 3 Kinder, das war 2-1, 2-2, 2-3, bin ich so zum Unternehmertum gekommen. Und dieses Thema der Werteorientierung, das war etwas, was ich sehr viel mit mir selber ausgemacht habe. Ne? Ich habe gemerkt, da kracht es, da funktioniert es nicht richtig, da merke ich, da stimmt was nicht, aber ich weiß gar nicht genau was. Und dann habe ich mit einem Coach gearbeitet, Christian Blunk heißt der, sehr guter Coach, der sitzt in Bayern und mit dem habe ich tatsächlich dieses Thema Definition meiner nicht verhandelbaren Werte gemacht. Und das war ein echt auch längerer Prozess. Wir haben quasi, ich habe aufgeschrieben, das war der Prozess, den er vorgeschlagen hatte, über 3 Monate jeden Tag in meinem persönlichen, privat, also familiären und in meinem beruflichen Leben. Was war schön heute? Warum war das schön? Mhm. Was hat das mit mir gemacht? Und wenn du das 3 Monate aufschreibst und dann, was war auch nicht so schön? Was hat das mit mir gemacht? Ja. Dann merkst du schon sehr stark, wie du tickst.
Ja.
Und dann reduziert sich so eine Liste, wo vielleicht am Anfang, keine Ahnung, 50 Sachen draufstehen, von denen ich denke, dafür stehe ich. Mhm. Dann reduziert sich das und irgendwann standen bei mir 5 Sachen, die da standen und die haben tatsächlich auch die Art, wie ich meine Vergangenheit sehe, nochmal geändert und auch die Art, wie ich in allen 3 Bereichen meines Lebens lebe. Denn dieses Thema Integrität, was ja nichts anderes heißt, als seinen Werten entsprechend zu leben, das ist ja immer auch 100%. Du kannst ja nicht sagen, oh, dann, naja, der eine jetzt halt mal nicht so, passt nicht so.
Ja.
Und ist, du glaubst nicht, wie häufig, oder du glaubst es wahrscheinlich schon, du bist Coach und bist ja sehr erfahren, aber wie häufig ich dann auch so an Grenzen komme, ne? Weil kommt dann, keine Ahnung, dann kommt so ein Angebot von irgendwoher und dann bist du so ein bisschen dein kleines Stück Ego, was doch noch übergeblieben ist, wieder erwarten. Das sagt dann, oh, ist doch jetzt auch toll, dafür kriege ich die Anerkennung, das Geld und so weiter.
Ja.
Und dann, keine Ahnung, triffst du Menschen, die toxisch sind. Ne? Und ich habe das einfach, ich habe gesagt, toxische Menschen, ne, die quasi Räume klein machen und die einfach nicht mitfühlen sind, die gehören nicht mehr in mein Leben, in keinem Bereich des Lebens.
Und warst du da konsequent?
Ja. Also ich habe immer mal auch mal Sachen, wo ich dann wo ich so merke, dafür ist es ja da, ne? Das ist ja dafür da, dass es ein Gerüst ist, ne? Diese 5 Eigenschaften, die sind ganz klar und das ist ein Gerüst. Ich habe dann wirklich so ein großes Excel-Sheet gemalt und habe dann gesagt, so, diese 5 Eigenschaften sind's oder diese 5 Werte besser gesagt, die immer auch eine Übersetzung haben im Leben, ne? Und das heißt für mein persönliches Leben das, für mein familiäres Leben das, für mein berufliches Leben das. Und wenn das dann mal so steht, dann denkst du natürlich schon bei einem oder anderen, naja, okay, ne, brauche ich ja nicht.
Ja, klar.
Ne, und aber das ist ein guter, das ist wahnsinnig inspirierend für mich gewesen.
Absolut,
und auch darüber zu reden. Ne? Denn wenn ich dann quasi merke, dass jemand gegen meine Werte verstößt, dann sage ich auch, das ist aus dem und dem Grund nicht okay oder aus dem und dem Grund verletzt es mich, berührt es mich und das hilft anderen manchmal auch, weil das ist auch Klarheit.
Auf jeden Fall. Also das versuchen wir auch, das versuche ich auch, wenn wir mit Teams arbeiten, nicht vielleicht in der Tiefe, aber schon gegenseitig sich zu erzählen, was geht und was nicht geht. Also so, das ist nicht ganz, eine ganz tiefe Wertarbeit, dafür braucht es andere Räume. Aber trotzdem mal auf einer ersten Ebene zu sagen, okay, also das darf gar nicht passieren, ne? Und das sollte passieren, damit wir gut arbeiten können. Und das sind die 2, 3 Aspekte, die aus meiner Sicht überhaupt gar nicht gehen in einer Zusammenarbeit. Und das hilft ungemein, da gebe ich dir vollkommen recht, ne? Sehe ich auch so, ja.
Na, ich finde auch von beiden Seiten. Es sollte nicht nur so sein, dass derjenige, der führt, das so klar sagt, sondern im besten Fall ist ja Leadership so nah und so vertraut, dass man sich so gegenseitig erkennt, ne? Und wenn ich weiß, und ein Mitarbeiter, wenn ich merke, da kommt jetzt gerade eine Welle, da ist jetzt irgendwie ein Widerstand, dann frage ich auch, was ist los? Was hat das jetzt mit dir gemacht? Warum bist du gerade so kontrovers? Warum bist du, ich merke jetzt eine Aggression, erzähl mal. Und dann kommt halt auch quasi von der anderen Seite einfach, aber das und das ist mir wichtig. Und wenn ich weiß, dass jemandem wichtig ist, dass er besonders gesehen wird, auch für die kleinen Sachen, die er macht, dann kann ich ja auch viel leichter diesen Menschen führen, weil Führung, glaube ich, muss ja immer nah und individuell sein. Weißt du, es gibt ja nie one fits all und ich glaube, das ist immer auch ein gegenseitiges Geben von Klarheit.
Du hast ja auf deinem LinkedIn-Profil diesen schönen Satz stehen, auf dem Weg zur inneren Karriere. Und natürlich will ich dann gerne wissen, was du darunter verstehst oder was, wie dein Weg da verlaufen ist. Aber vorab mal wäre so meine Vorstellung, dass diese Wahrnehmungsfähigkeit, die mit dem verbunden ist, was du gerade gesagt hast, also ich nehme ja wahr, wie der andere tickt, wie es dem geht, das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich brauche schon eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, eine Präsenz. Wenn ich zu sehr mit mir beschäftigt bin, habe ich meistens, ist es sehr schwer, die anderen wahrzunehmen. Und das, was man heute so als Aufmerksamkeit, vielleicht sogar auch als Achtsamkeit bezeichnen würde, das ist schon ein Aspekt, der aus meiner Sicht mit zu dieser inneren Karriere dazugehört. Die Frage, wer ist das, einer dieser Aspekte? Und wenn ja, Hast du das auch gelernt? Hast du dich da oder wie hast du dich da weiterentwickelt? Ist das eben vielleicht auch eine persönliche Gabe, die du hast?
Bei mir war das so ein echt ein langer Weg. Ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe, wenn du sagst, 15 Jahre ungefähr, ne, habe ich echt, also ich hatte auch Freude zwischendurch, aber ich war schon noch viel im Hamsterrad. Mhm. Ne? Und das hat ja was mit mir gemacht und ich musste erstmal, und das hat auch ein paar Jahre gedauert, und das war aber, glaube ich, der erste Schlüssel, erstmal erkennen, was da eigentlich mit mir passiert. Mhm. Ne? Und was war eigentlich das, was jetzt noch so als Schmerz in mir ist? Ne? Ich habe quasi, bei mir ging das ja, dieser quasi Bruch mit Payback auf der einen Seite. Und dann habe ich Familie bekommen. Für mich war es, 3 Kinder zu kriegen, auch so nochmal so eine totale Zurückführung auf mich. Ne? Im Job bist du schaust auf Karriere, du schaust, läuft das alles gut, sind andere vielleicht besser, du hast so ein bisschen, oh, du musst jetzt in diesem Hamsterrad der Schnellste sein oder so, das hatte ich auch. Ne? Und natürlich immer auch so ein Stück weit in dieser äußeren Karriere auch so ein Stück weit nach Anerkennung getrieben. Ne? Das,
klar.
Das war sicherlich ein Ding, und in meiner inneren Karriere, wenn du so willst, irgendwie strebe ich wirklich nach Wachstum. Aber ich hatte wirklich auch Not, ne? Weil ich einfach nach diesen ganzen Erfahrungen gedacht habe, ich muss rausfinden, was das eigentlich war und warum bin ich da eigentlich so stark reingegangen. Ich habe mich da natürlich mit meiner Kindheit auseinandergesetzt. Das habe ich erstmal ohne jeglichen Coach gemacht. Ne? Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe hunderte von Büchern gelesen über Spiritualität. Ich liebe Eckhart Tolle zum Beispiel. Ne? Das ist auch jetzt noch, ich komme ja auch dann manchmal so aus dem Schwung und komme aus der Kurve oder merke, jetzt wird's hier gerade eng auch, ne? Ich kann vielleicht mich in einem Moment nicht so aufrichten, wie ich es gerne möchte. Ich muss nur Eckhart Tolle aufschlagen, eine neue Erde, 2 Seiten lesen, egal, so randomly aufschlagen, lesen und dann bin ich wieder ganz bei mir. Ich glaube, in dieser ersten Karriere war ich tatsächlich nicht genug bei mir, weil ich auch so ein Stück weit vielleicht auch gedacht habe, vielleicht bin ich auch nicht gut genug, vielleicht ist das, was ich so aus meinem Innersten heraus so bin, mit allem, was dazugehört, vielleicht ist das auch gar nicht das, was da gewollt wird. Ne? Und das war schon auch so ein Stück weit ein schmerzliches Gefühl. Und ich habe natürlich bei Bellybutton dann, quasi mit dem ersten Kind habe ich Bellybutton ja übernommen und habe da das tatsächlich so gemacht, mit aller Freiheit auch durch diese Nähe zu diesen Kindern, was nach wie vor meine beste von allen Rollen ist, Mutter zu sein, habe ich dann auch so diese Ruhe gehabt, weil keiner hinter mir stand mit der Brechstange, du musst jetzt höher, schneller, weiter, sondern ich habe da die Muße gehabt, auch vielleicht den Mut gehabt, dann genau hinzuschauen. Ich habe neben Eckhart Tolle, ich habe Brené Brown ganz viel gelesen. Ich wusste nicht, dass man in der Karriere verletzbar sein kann. Also das gehörte nicht so zu dem Bild, was ich hatte. Ich habe Simon Sinek, Tony Robbins, also ganz viele Coaches, Therapeuten gelesen. Ich habe viele Philosophiebücher gelesen. Einfach, das war einfach so ein Weg, der auch viele Jahre gedauert hat. Ne? Ich hatte auch dann noch so, mein drittes Kind war sehr krank und wir haben dann sehr viele Krankenhausaufenthalte gehabt. Das hat auch nochmal dazu beigetragen, ne? Dass alles das, was von außen kommt, aber sowas von irrelevant ist. Ne? Und das ist dann überhaupt gar nicht mehr relevant. Und ich habe Bellybutton nicht gemacht, um irgendwie schön dazustehen und um irgendwie große Strahlen auszulösen, sondern weil ich es richtig aus meinem Herzen heraus gemacht habe. Und auch diese Erfahrung mit der Krankheit meines Kindes und so weiter hat mich natürlich auch so ein Stück gemacht zu dem, was ich bin. Und das habe ich dann ergänzt irgendwann. Ich hatte dann einen Coach, Philipp Joner aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist leider im letzten Jahr verstorben. Ein ganz fantastischer Coach, der auch mir noch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat, dass das, was ich da alles entdecke, dass das alles gut ist.
Ja.
Und dass das, was so aus meinem Inneren herauskommt, ne, dass das genau richtig ist und dass das auch im Übrigen das Beste ist, was ich zu bieten habe. Und das hat bei mir auch einige Jahre gedauert. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich bewusst bin, wie ich bin und auch was meine Herausforderungen sind, was meine Trigger sind, dadurch, glaube ich, kann ich eine gewisse Bewusstheit, um auf deine Frage zurückzukommen, eine gewisse Bewusstheit für die Menschen haben, die mich umgeben. Und da ich selber Vertrauen zu mir habe, kann ich auch anderen vertrauen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Aber es ist ein langer Prozess und ich habe da auch nie den Anspruch, weißt du, dass ich das immer zu 100% in jeder Zeit mit jedem Menschen immer perfekt mache. Aber das möchte ich, das wünsche ich mir und das ist auch ja so ein Teil meiner Mission, nicht, dass ich auch während so den Menschen so ein bisschen ihr Unternehmen zurückgeben, ihr Stolz darüber, was sie tun. Und das, ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
Was würdest du denn sagen, so zusammengefasst, was sind so die drei bis vier wichtigsten Erkenntnisse, die du auf deinem Weg von dieser äußeren zur inneren Karriere gelernt hast?
Ich würde sagen, das erste ist, was ich eben schon angedeutet habe, das, was ich in meinem Tiefsten bin, das sollte ich auch im Business zeigen. Also Nietzsche, werde, wer du bist, das Zitat mag ich gerne. Ich glaube auch, das ist genau der Kern, ne? Dass wir uns nicht verstellen sollten, um zu gefallen, um äußeren Anerkennung zu kriegen, sondern einfach das, was man zu geben hat, einfach zu geben. Das zweite ist, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle im Driver's Seat unseres Lebens sitzen. Also zutiefst, dass wir Verantwortung über für unser Leben haben. Das spüre ich in meinem Innersten, ne? Weil ich habe früher zum Beispiel, also der Eckhart Tolle zum Beispiel sagt sowas wie, du bist nicht deine Gedanken. Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, ganz lange Jahre. Weil ich habe gesagt, hey, das denke ich doch, gehört doch zu mir. Aber dass du auch sagst, was du denkst, das hast du auch selber in der Hand. Ne? Also du hast selber in der Hand, wo du deine Awareness und deine Energie hinsteckst.
Ja.
Das hast du selber in der Hand. Also ich versuche wirklich jeden Tag dem gerecht zu werden. Ich habe es selber in der Hand und ich bin im Driver Seat meines Lebens. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Dritte, ich bin quasi dadurch, dass ich so viele Menschen gesehen habe, die wahnsinnig reich sind, wahnsinnig schlau sind, wahnsinnig toll irgendwas können. Ich bin echt nicht mehr zu beeindrucken. Aber das liegt eher daran, dass der Mensch ja spannend ist. Ne? Ja. Früher, weißt du, wenn du vom Bauernhof kommst und denkst, dann ist dann dieser Typ mit diesen handgenähten Schuhen und dem Lederkoffer in dem Maßanzug, das ist ja mal was. Weißt du, das habe ich auch so gespürt in meiner Berufskarriere am Flughafen. Die haben dann bei McKinsey oder bei mir, bei Roland Berger gearbeitet, da fand ich das beeindruckend.
Ja.
Das interessiert mich alles gar nicht mehr tatsächlich. Ne? Und ich glaube, dass dadurch, dass mich das nicht mehr interessiert und ich das auch nicht signalisiere, kann ich direkt auf den Menschen gucken und das merken Menschen und die zeigen dann sich sofort. Also die zeigen sich schnell bei mir, weil ich nicht mehr beeindruckt bin und auch nicht durch Karrieregelaber und alles, das Zeug, mein Haus, mein Auto, das interessiert mich einfach nicht. Und das war für mich sehr wichtig, weil das hat mir natürlich auch so ein Stück weit so eine persönliche Unabhängigkeit gegeben.
Ja, ich bin auch nicht so leicht zu beeindrucken, aber ich muss sagen, Astrid, du beeindruckst mich da schon. Ne? Also, weil dieser Mut und diese Neugierde zur Selbstführung, zur persönlichen Entwicklung, das gibt es im Geschäftsleben nicht so oft. Also ich erlebe ganz oft, vielleicht ist es eine persönliche und sehr eingeschränkte Wahrnehmung dann auch sicherlich, aber ich erlebe durchaus oft, dass Menschen dann sozusagen rausgehen aus dem Business, ihre eigenen kleinen Sachen machen, sich zum Life-Coach weiterbilden lassen oder Masseur werden oder so etwas. Ne? Also mit dem alten System in Anführungsstrichen nichts mehr zu tun haben wollen. Ne? Und du bist ja im Grunde genommen drin im Unternehmertum. Und gleichzeitig schaffst du es, diese innere Reise weiterzugehen, den Menschen in deinem Umfeld, das, was da herauskommt, sozusagen an positiven Dingen zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ich glaube, da wird es eigentlich eher spannend. So, wenn du jetzt der einen Welt den Rücken kehrst und dann in eine neue Welt gehst, ne, dann veränderst du ja nicht das System. Ja. Und ich glaube, dass wir das System ändern müssen. Ne? Wir brauchen, ich war früher immer verfügbar in meiner Karriere und fand mich damit echt cool. Und jetzt würde ich sagen, das ist mega toxisch, immer verfügbar zu sein, ne? Und nicht zu akzeptieren, dass man Menschen, die mit einem arbeiten, dem muss man doch zugestehen, dass die irgendwie eine Kongruenz zwischen ihrem persönlichen, familiären, beruflichen Leben hinkriegen.
Ja.
Wenn du das nicht tust, ne? Und das war ja ein bisschen wie bei mir, du bist dann auch irgendwann ausgebrannt, ne? Und ich glaube, wenn du sagst, du willst nachhaltig erfolgreich sein, du möchtest nachhaltig Menschen an dich binden, ne? Und das wollen vielleicht auch gar nicht alle. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, 2-3 Jahre hole ich alles raus, aber das ist überhaupt nicht mein Konzept und weder von Unternehmensführung noch von Mitarbeiterführung. Und ich glaube, wenn du nachhaltig Menschen binden willst und in ein Boot bringen willst, ne, dann musst du auch ein Leben daneben ermöglichen. Und ich glaube, dass darum rede ich auch über diese Themen, weil ich glaube, dass vielleicht mit meinen Erfahrungen ich so ein bisschen dazu beitragen kann, nee, bleibt in dem Business, aber macht es nur anders. Und die ihr das selber in der Hand habt, ne, ich halte manchmal Vorträge auch, weil es ist wie so ein Appell an CEOs, ey, ihr habt es doch selber in der Hand. Macht's doch anders. Ja. Weil ganz viele, die man dann fragt, sagen so nach den Vorträgen, sagt dann jemand, ja, das finde ich ganz toll. Eigentlich denke ich das ja auch. Ja, und? Mach's doch anders. Du hast es doch in der Hand. Ne? Und jeder ist ja in seinem Raum wirksam. Ich habe früher, ich habe auch diese ganzen MeToo-Sachen und so weiter, das gab's alles zuhauf früher. Bei mir jetzt nicht in irgendeinem dramatischen Stil, aber da hast du plötzlich eine Hand auf dem Knie und normalerweise stehst du auf und sagst, hey, das geht nicht, du gehst zur Unternehmensführung. Dann nimmst du die ganz verschämt weg früher und stehst nicht auf. Und das brauchen wir doch, dass Menschen im System, egal ob sie CEO sind, ob sie im Mittelmanagement sind, dass die quasi ein Gefühl dafür haben, dass sich Sachen ändern können und auch diese Wirksamkeit auch irgendwie leben. Denn so ändern sich ja Systeme. Ne? Und ich glaube, also das ist auch so ein bisschen ein Teil, wenn ich jetzt quasi mit dir rede, dann möchte ich, dass die Menschen aufstehen. Ich darf so ein paar junge Frauen coachen, so ohne Geld dafür zu nehmen. Ich mache das so, weil ich zum Teil mich ja auch dann in diesen jungen Frauen, die dann bei McKinsey sind oder so, ne, sehe und die kommen dann irgendwann abgehetzt manchmal. Oder ich telefoniere mit denen und es tut mir am Herzen weh zu sehen, wie die in ihren Hamsterrädern sind. Ja. McKinsey ist eine ganz tolle Beratung. Ich wollte jetzt nicht auf McKinsey dissen, aber die können auch bei BMW oder bei Mercedes oder irgendwo bei der Allianz sitzen. Ne? Dass sie einfach, das sind diese Frauen, die kreativ sind, die ganz viel im Herzen haben, die eine Idee haben, wie Führung sein müsste, die auch genau sagen können, was sie sich wünschen, aber die es gar nicht tun, weil sie denken, ich bin doch gar nicht wirksam. Und da ich die so sehr irgendwie mich selber erkenne in diesen Frauen, versuche ich da echt aufzurütteln. Und ich glaube, jeder kann beitragen, so funktionieren halt auch Systemwechsel. Ne? Jeder kann beitragen.
Ich bin zwar rausgegangen, aber nicht ganz rausgegangen, weil ich stehe ja auch jedem zur Verfügung, die aus einem Vortrag kommen von Astrid Schulte und sagen, sehe ich genauso? Ich will das gerne ändern, aber irgendwo nicht genau wissen, okay, wie kann ich das machen und vielleicht eine Unterstützung, eine helfende Hand brauchen. Ne? Und ich habe auch viele junge Frauen als Coaches, die genau in den Situationen sind, die du gerade beschrieben hast. Und das ist schon faszinierend, weil wenn die sich empowern, wenn die zu dem stehen, was sie ja eigentlich drauf haben, und das ist eine ganze Menge, dann passiert auch was in diesen Unternehmen. Ne? Und insofern ist das schon toll, dass du damit noch an Bord bist und nochmal einen ganz anderen Impact hast, sicherlich, als ich das habe. Also ganz toll. Ihr hattet ja auch die Pandemie. Also man muss sich vorstellen, Restrukturierung, Digitalisierung, Pandemie. Mhm. Ne? Wie seid ihr durch diese Zeit gekommen?
Also das war für uns im Direktvertrieb natürlich ein Drama. Mhm. Also wir waren gerade mitten in der Transformation. Wir hatten quasi schon eine leichte Verbesserung des Ergebnisses, aber wir waren noch nicht profitabel. Ne? Das war eine Transformation, neues Businessmodell und so, das dauert natürlich ein bisschen. Mhm. Also wir näherten uns von unten so langsam der Nulllinie und dann kam die Pandemie. Direktvertrieb heißt, du gehst ja zum Kunden. Ne? Also du rufst auch mal an und machst mal auch einen Zoom-Call, aber größtenteils gehst du zum Kunden.
Ja.
Und im März 20 war es so, dann gingen die Umsätze, also in allen Ländern, ich sehe jeden Morgen meine KPIs und denke, und die gingen nicht mal eben 10% runter, die gingen ja 95% runter. Und wir hatten gerade begonnen, auch unsere Kunden zu digitalisieren, Websites, Local Listings, Social Media und so weiter. Und die Pandemie hat gezeigt, dass diese Produkte sehr, sehr gut ankamen, weil in der Pandemie wirklich diese kleinen Kunden zwar vielleicht gesagt haben, nee, also Werbegeschenke, das ist jetzt das Letzte, woran ich denke. Und meine Kunden kriegen auch dieses Jahr nichts.
Ja.
Aber sichtbar muss ich natürlich schon sein. Ich muss auch eine digitale Schnittstelle zu meinen Kunden haben. Und kleine Unternehmen sind in Deutschland immer noch sehr, sehr wenig digitalisiert. Ne? Und wenn man noch nicht mal eine Möglichkeit hat, über Newsletter oder über eine Website den Kunden zu sagen, wie man kontaktfrei arbeitet oder wann man geöffnet hat, dann ist es schwierig. Also diese Digitalprodukte, also die Fortführung unserer Strategie, hat sehr, sehr gut geklappt in dieser Zeit. Ne? Also das ist positiv. Ich würde sagen, wir haben uns als Team nochmal ganz anders gefunden, weil das war so existenzbedrohlich, dass das von innen und von außen zu so einem Unglauben, dass das überhaupt gut gehen kann, geführt hat. Und im Nachhinein war das eine ganz, ganz tolle Zeit. Das würden auch meine Mitarbeiter sagen, ne? Weil das eine Zeit war, die nochmal so ganz neue Perspektiven eröffnet hat, die den Zusammenhalt irgendwie nochmal ganz anders gebracht hat. Wir haben dann Ich war auch jeden Tag im Büro in dieser Zeit und ich habe natürlich neue Businesspläne gemacht. Wir hatten eine Bankenfinanzierung. Die Banken haben natürlich gesagt, reicht denn das? Ne? Und dann haben wir gesagt, wissen wir auch noch nicht. Was wissen wir denn, wie die Pandemie weitergeht? Ne? Yeah. Jetzt haben wir gerade mal keine Umsätze. Dann brauchten wir ein KfW-Darlehen. Ne? Das ging ja vielen Unternehmen so. Ne? Yeah. Und dann sagten die Banken, ja, das können wir verstehen, aber wir müssen ja da mitgehen, müssen wir vielleicht nochmal ein Gutachten machen vom Berater und oh. Und irgendwie hat das uns so wahnsinnig krisenfest gemacht, ich kann es dir gar nicht sagen. Also wir haben seitdem keine Fluktuation. Also unsere Leute, glaube ich, sagen, dass wir das insgesamt, und das bin tatsächlich überhaupt nicht nur ich, sondern es war ein Team, auch an Verkäufern, die dann gesagt haben, so, ich setze meine Maske auf und ich verkaufe quasi vor der Tür. Ich muss den Kunden gar nicht sehen, aber der braucht doch auch irgendwie Geschenke für seine Kunden, um jetzt auch nach diesem Corona-Jahr ihnen zu danken oder den Mitarbeitern. Und wir haben ganz viele wirklich Sachen gemacht, die vorher nie möglich gewesen wären. Und wir hatten keinen Moment der Panik in dieser Zeit.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen.
Keinen Moment.
Auch du nicht?
Nee.
Zuversicht immer da gewesen?
Ja, also ich glaube, dass, und das ist natürlich, guck mal, ich arbeite ja so lange schon, ne? Das ist wirklich ein Vorteil von viel Erfahrung, ne? Dass ich bin total beharrlich, ne? Dass ich bin so beharrlich, also ich bleib da dran. Und klar ist es so, dass dann wollen die Banken das und dann wollen die Beratung das und dann die Familie fragt sich, wie geht denn das alles und die Mitarbeiter. Also jeder Tag ging dann so eins nach dem anderen, aber im ganzen Team, ne? Wir haben da uns zusammengesetzt, wir haben auch viel gelacht, wir haben auch gesagt, so, die Chancen stehen jetzt echt nicht so gut, aber wir geben unser Bestes, an uns wird es jetzt nicht liegen. Und das haben aber ganz, ganz viele gesagt und so haben wir es geschafft. Also wir sind 2020 fast und 2021 dann das erste Mal seit 10 Jahren wieder profitabel gewesen. Wir haben 2020 auch nochmal restrukturieren müssen, ne? Das heißt, wir haben dann einfach die Kosten senken müssen. Das hätte sonst auch mit dem KfW-Kredit nicht geklappt. Das war schmerzhaft, denn das ging natürlich da auch um Personal.
Klar.
Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir einen Weg gefunden, das so gut zu erklären und das auch gemeinsam im Betriebsrat zu machen und zu sagen, das ist auch nachhaltig in so einer Situation, wo eigentlich jeder denkt, das können wir doch gar nicht schaffen. Wir sind doch irgendwie noch nicht mal profitabel. Wie sollen wir das jemals schaffen, wenn uns jetzt keiner mehr sehen will in der Pandemie, das doch hinzukriegen? Ich glaube, das hat uns auch sehr, sehr resilient für die Zukunft gemacht. Denn ich glaube, tatsächlich so schnell passiert uns nichts mehr. Ja. Und das wir haben auch, das ist ein ganz cooles Tool, es gibt so ein Conscious Business Institute in Santa Barbara. Dieses ganze Thema Conscious Business ist ja sehr viel von dem, über das wir geredet haben,
Absolut.
Hat ja mit Conscious Business zu tun.
Absolut, ja.
Und da gibt es einen wirklich wahnsinnig coolen Typen, Peter Mattis heißt der, der hat irgendwie das Conscious Business Institute gegründet und der quasi macht so Befragungen von Mitarbeitern, nicht nur einfach bis happy, bis nicht happy, sondern zeigt so Filme, zeigt quasi inwiefern, das ist also der Purpose eines Unternehmens. Inwiefern identifizierst du dich damit? Inwiefern kannst du deine eigenen Ziele mit den Zielen des Unternehmens verbinden und so weiter? Die Ergebnisse sind tatsächlich ganz gut. Und es zeigt sich auch immer an der Fluktuation. Und der große Feind des Direktvertriebs ist die Fluktuation. Weil im schlimmsten Fall gehen die Leute weg, nehmen die Kunden mit, gehen zum Wettbewerber und Holland in Not. Ja. Und das ist sehr stabil. Die Mannschaft ist stabil. Wir treffen uns auch sehr viel. Ich bin auch viel näher quasi den Menschen gekommen. Ne? Ich habe versucht, in der Pandemie mit jedem im Unternehmen mindestens einmal im Monat einen Touchpoint zu haben. Nicht immer one-to-one, manchmal auch one-to-ten oder so, aber ich glaube, das ist extrem wichtig gewesen und immer so eine Ruhe zu behalten. Ne? Und wie gesagt, das war nicht nur ich, sondern das war auch die Familie im Übrigen. Ne? Die hat immer so eine Zuversicht gehabt, also wenn wir es so nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. So, und dann ist das halt so. Aber also alles, was quasi jetzt irgendwie hier auf dem Tisch liegt, ist ein gutes Buffet und das wird klappen. Und die haben, und das rechne ich ihnen auch wirklich hoch an, ne? Die haben in mich persönlich, habe ich auch noch nicht gemacht, ne? In mich persönlich immer eine wahnsinnige, ein wahnsinniges Vertrauen gehabt. Und auch mein Aufsichtsratschef Peter Dill, der hat immer gesagt, so, also das ist echt gut im Griff und ich vertraue dir total und du machst das. Ne? Wenn da jetzt noch jemand quergeschossen hätte und dann noch irgendwie x Meinungen von rechts, von links gekommen wären, ne, das hätte die Lage sehr viel schwieriger gemacht.
Ja, um das Bild vom Boot nochmal aufzunehmen, das ihr ja gebaut habt, das du mitgeholfen hast zu bauen, da wurde in den Captain auch vertraut. Ne? Also und das ist vielleicht auch eine hanseatische, mit einer hanseatische Ruhe, ne? Dass man sagt, okay. Ne? Aber du hast sicherlich einen gehörigen Anteil daran, dass diese Organisation so resilient ist, wie so die, oder resilient vielleicht geworden ist, wie du das gerade beschrieben hast. Ich bin ja auch jemand, der grundsätzlich mit Zuversicht gesegnet ist. Aber manchmal, zum Beispiel als der Ukraine-Krieg ausbrach, habe ich bei mir gemerkt, Ich musste tatsächlich mir die Zuversicht wieder erarbeiten. Also die war nicht da, wie sie immer da ist. Pandemie und dann noch Ukraine. Und dann dachte ich, oh je, jetzt ist es irgendwie Mist. Also jetzt auch das noch und so, ne? Und diese Ungerechtigkeit, die ich da empfunden habe und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich muss was tun. Aber das war bei dir nicht der Fall. Du hattest sie einfach.
Ja, also die hatte ich, so was unser Business betrifft, tatsächlich immer. Aber Ukraine, Krieg, Corona und so, das macht, glaube ich, mit jedem etwas. Ne? Das hat auch mit mir eine Menge gemacht. Und ich habe, glaube ich, so einen ganz guten Rückzug dann wieder in mich selbst. Ne? Das kann ich dann für mich quasi irgendwie vielleicht so ein bisschen abstrahieren, indem ich sage, so, jetzt gucke ich, was kann ich machen? Ich bin ja für so viele Mitarbeiter zuständig. Ich habe auch jetzt irre Logistikkosten irgendwie durch diese ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen. Ich habe auch, letzte Woche war bei mir eine Familie aus Sri Lanka zum Essen, die mir irgendwie ihre Geschichten erzählt haben. Da, oh Gott, das tut mir so weh am Herzen, ich kann es dir gar nicht sagen. Und ich glaube, dass so jeder so einen eigenen Weg findet, da auch immer mit klarzukommen. Und mein Weg ist halt immer wieder in mein Innerstes zu gehen. Und dann, wenn ich so innerlich gerade im Hemd stehe, dann kann ich das auch nach außen tun.
Wie machst du das konkret?
Also ich habe so meine Morgenroutinen zum Beispiel. Und wenn ich das nicht mache, in manchen Konstellationen schaffe ich das nicht.
Mal teilhaben lassen, wie die aussieht. Vielleicht ist das ja, ja. Etwas, was andere gerne übernehmen würden.
Ja, ich finde das immer so ein bisschen gefährlich, wenn so die ganzen großen Coaches so erzählen, das muss man machen, 20 Minuten das, 20 Minuten das.
Nein,
ich glaube, das ist
sind
mega,
alles Angebote, Inspiration. Mega. Aber wenn du nicht sagen willst, ist auch in
Ordnung. Doch. Also ich habe so ein kleines Dankbarkeitstagebuch, das mache ich abends, ne? Dass ich immer so die drei Sachen, die bin so ein bisschen zurückhaltend damit, weil das wirklich diese Antwort kommt von so vielen. Darum denke ich, es hört sich jetzt vielleicht so trivial an, aber ich kann dir nur sagen, wie ich es mache.
Also
ich
kleiner Einwurf, das ist oft das Problem, dass Menschen denken, die Dinge sind zu trivial. Aber die wirklichen Veränderungen, aus meiner Sicht, da bin ich zutiefst überzeugt, passieren auf der Mikroebene. Ne? Also Wittgenstein hat ja gesagt, die Dinge, die wirklich was bewegen, sinngemäß, das sind die wir leicht übersehen. Ne? Und wir gucken immer gerne nach den großen Sachen. Nein, es sind die kleinen Sachen. Und das ist auch so eine kleine, ich sag mal, Mikrointervention, würde man vielleicht im Coaching sagen, die aber enorm wichtig ist. Und die wird nicht deswegen weniger effektiv und effizient und hilfreich, nur weil sie viele machen. Es müssen eigentlich alle machen. Also nein, müssen nicht, aber es ist mein Vorschlag, wir machen es alle. Okay, Dankbarkeitstagebuch.
Also das quasi bringt mich dann einfach jeden Abend so in so eine positive Stimmung. Ich höre mir auch abends nicht mal Talkshows an, wo sich Leute anbrüllen oder so, nicht? Also das brauche ich nicht. Ja. Ich habe so diesen Ring, diesen Oura-Ring, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Ring, der misst deine Herzfrequenz, deinen Schlaf, deine Ruhe, deinen Ruhepuls, deine Aktivität. Und davon lasse ich mich tatsächlich ganz schön leiten. Das heißt, wenn Uhura mir sagt, jetzt mal Zeit, sich die Beine zu vertreten, dann versuche ich auch mal eben aus dem Büro rauszugehen, mal einmal im Block zu gehen oder keine Ahnung, ich lasse mir Essen nicht bringen, sondern ich gehe in die Restaurants und hole dann das Essen und so weiter.
Ja.
Oder ich esse da, versuche da schon quasi dadurch so einen Rahmen zu haben in meinem Leben. Ich schreibe mir jeden Morgen meine drei Big Points auf, die ich am Tag irgendwie erreichen will. Ich habe immer drei Pausen eingebaut, um 9 Uhr, um 13 Uhr und um 17 Uhr.
Wie lange?
Halbe Stunde.
Halbe Stunde.
Und dann auch, also da lese ich nicht meine Mails oder so, sondern da quasi denke ich nach, da spreche ich vielleicht auch mal mit Menschen, für die ich so in meinem Daily, ich habe ja sehr viele Meetings auch und so, keine Zeit habe, da lese ich vielleicht mal einen kurzen Artikel, da schreibe ich Sachen auf, wo ich so merke, ich habe Störgefühle, da muss ich was ändern oder mit dem sollte ich mal reden und so weiter. Das mache ich immer, das ist auch echt wichtig. Ne? Denn wenn du so einen Tag hast von 8 bis 8, der irgendwie durch 25 Termine gepflastert ist, dann bleibt einfach diese Zeit zum Denken nicht an. Ja. Und die besten Sachen, klar, ne, findet man natürlich, wenn man denkt und wenn man sich nochmal in Situationen reinfühlt und plötzlich denkt man, Gott, da habe ich ja gefällig falsch reagiert. Und dann nochmal einmal ein kurzer Anruf und zu sagen, du, es ist mir eben aufgefallen, da habe ich echt falsch reagiert, es tut mir total leid. Und dann sagt dein Gegenüber, Mensch, ich danke, dass du da jetzt so achtsam warst mit mir. Und ich gehe regelmäßig quasi auch immer ein paar Tage in mich. Ne? Ich war letztes Jahr war ich mal auf dem Franziskusweg, also bin ich den Franziskusweg gegangen. Dieses Jahr habe ich mit meiner Tochter eine Ayurveda-Kur gemacht auf Sri Lanka. Gehe hin und wieder so in Retreats. Also dadurch, dass ich mich so viel und so viele Jahre jetzt damit beschäftigt habe, weiß ich, dass ich ohne das gar nicht kann. Und wenn ich mal so eine Arbeitszeit hatte, mal so drei, irgendwie 6 Monate zum Beispiel, mal ohne einen Tag Urlaub oder ohne, dass ich mal diese Zeit hatte, dann merke ich, dann werde ich so unruhig und dann merke ich, Mensch, ich muss die Werte nochmal durchlesen, verstoße ich irgendwie dagegen, dann merke ich so, dass ich so aus dem Takt bin und ich versuche so durch diese tägliche Routine, versuche ich so eine Grundruhe immer zu haben und so eine Grund quasi Tiefe und diese regelmäßigen Auszeiten helfen mir immer so das Big Picture zu sehen. Ne? Ich mache das auch immer vor Weihnachten zum Beispiel, dass ich so überlege, so fürs nächste Jahr, was wünsche ich mir? Erstmal das die Ziele dann des Vorjahres, ich mache seit 10 Jahren oder so, ne, lange Liste und dann schreibe ich mir auf, was wünsche ich mir? Und dann schaue ich nachher, was habe ich denn erreicht? Warum habe ich das eigentlich nicht erreicht? War das vielleicht gar nicht das richtige Ziel? Dann gucke ich ja nochmal auf meine Werte und sage, vielleicht war das gar nicht das richtige Ziel. Genau. Achte darauf, was du dir wünschst. Irgendjemand Bekanntes hat das gesagt.
Ja.
Und dann mit den ganzen Learnings überlege ich dann fürs nächste Jahr. Na, ich fahre meistens auch am Wochenende alleine weg und überlege fürs nächste Jahr, was sind eigentlich die Big Points? Wie möchte ich mein Business verändern? Wie möchte ich für mich weiterlernen? Was ist wichtig auch? Jetzt quasi in der Liebe zu meinen Töchtern, ne, die sind jetzt 18, 20, 21, die haben natürlich jetzt quasi sind aus dem Haus, ne? Das ist eine ganz andere Verbundenheit, die wir haben und eine ganz andere Art des Miteinanders. So, und das schreibe ich alles irgendwie auf und dafür brauche ich einfach Ruhe. Ne? Und weißt du, dieses Hamsterrad hat mir gezeigt, dass das nicht das Beste aus Menschen generell und auch nicht aus mir hervorbringt. Und ich glaube, diese Innerlichkeit macht ja in allen Hinsichten erfolgreicher. Ne? Ich bin jetzt, ich würde sagen, wirtschaftlich und in der Art, wie ich mein Unternehmen führe, viel erfolgreicher, als ich vorher war im Hamsterrad. Ne? Also ich glaube, dieser innere Erfolg setzt häufig quasi die Basis auch für den äußeren Erfolg. Ja, das ist meine Erfahrung.
Ja, und du hast davon gesprochen, dass du dann das Big Picture dir anguckst und so. Das klingt ja erstmal alles sehr rational. Das ist auch rational, aber auch das hat natürlich einen anderen Aspekt, finde ich noch, einen viel tieferen und vielleicht sogar noch wichtigeren, wenn man mal aus der Führungsperspektive schaut. Ich habe ja gesprochen mit Dr. Ulrich Bauhofer, der ja einer der bekanntesten Ayurveda-Ärzte Deutschlands ist und der sich sehr stark mit dem Thema Energie beschäftigt. Und aus meiner Sicht sind das alles Energietankstellen. Mhm. Ne? Denn oft ist ja so, die Position wird höher und die Energie geht eher zurück. CEO steht für Chief Enabling Officer, ja, kann aber auch sein Chief Energy Officer. Mhm. Ja, das ist das, mit dem ich ganz gerne unterwegs bin, weil es geht letztendlich auch um Energiemanagement bei uns und bei den Mitarbeitenden. Und von daher ist das so ein zweiter Aspekt, der da eine Rolle spielen bei all dem, was du tust. Und insofern ist das auch nur, ja, den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz zu legen, das eine oder andere von dem vielleicht auch mal auszuprobieren. Ja, man kann es machen, auch wenn man CEO ist. Ja, also, denn es ist nur ein Glaubenssatz zu sagen, ich habe keine Zeit. Wir wissen ja, Zeitmanagement gibt es nicht. Es ist eine Frage von Priorisierung.
Und ich finde sogar, man muss es machen.
Also, ja, ich glaube, muss es vielleicht sogar machen.
Die Gen Z, die wir jetzt schon zeigen. Das ist einfach so, nicht? Und ich kenne zwar auch ein paar Gen Z-Leute im Hamsterrad, aber ich glaube, dass das Bewusstsein, ne, dass ein Leben lebbar sein muss und dass es eine Kongruenz zwischen den einzelnen Bereichen des Lebens geben muss und dass ausgebrannt zu sein quasi etwas ist, was zerstört und nicht etwas, was zum guten Ton gehört, wenn man irgendwie Karriere macht. Absolut. Und dieses Bewusstsein, weil wir natürlich auch die Eltern dieser Gen Z sind, ne, wir haben ja das alles erlebt und können dann sagen, macht's nicht so. Ne? Und ich glaube, die machen den Druck quasi von unten und ich glaube, jeder CEO muss es machen. Wofür sind wir denn da? Ne? Ja, ich habe auch in erster Linie, wenn du über allem stehst, habe ich in erster Linie, möchte ich mein Unternehmen nachhaltig erfolgreich machen. Und dazu gehört auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber wie komme ich ja denn dahin? Das ist ja die Frage. Ne? Und quasi dahin kommt man nur nachhaltig durch eine vernünftige Führung und auch mit einer Offenheit, diese Transformation, diese wirkliche Veränderung im Bewusstsein, wie wir arbeiten, das zu verändern. Und ich bin manchmal schockiert, wenn ich mal so Leute sehe, in Meetings bin jetzt nicht bei Behrensson, das gibt's da nicht mehr, aber mal irgendwie oder von Freunden höre, ne, dass es das immer noch gibt, so wie ich das früher erlebt habe. Narzissten, die Menschen in einem Meeting dissen oder kritisieren oder verletzen oder die sich lustig machen über Frauen. Letztes Mal habe ich gehört, dann hat jemand gesagt, ich fahre beruflich nach Mailand. Dann sagte jemand ganz laut vernehmbar, um Schuhe zu kaufen. Und dann denkt man so, ja, das ist ja lustig. Und alle lachten im Raum. Ne? Ich habe dann, also es war jetzt nicht so ein Big Deal, dass ich jetzt aufgestanden wäre und rausgegangen wäre. Aber ich habe schon nachher gesagt, das ist nicht okay. Ne? Das ist auch so ein Bias, der nicht okay ist.
Und absolut.
Trotzdem ist es so, du siehst ja auch, wie wenig wirksam sich so viele Menschen noch fühlen, weil quasi bezweifelt wird, dass man das ändern kann und in diesen Gruppen dann so mitgelacht wird. Und so, wenn jemand abgegrenzt wird oder jemand schlecht über jemanden geredet wird, dass dann die Leute, die vielleicht unterstehend sind, weil der Chef das macht, das genauso machen plötzlich und darüber lachen. Und oh, da kommt er, oh, da kommt er. Wie toxisch ist das?
Absolut.
Und ich glaube, CEOs müssen, der Fisch stinkt da echt am Kopf, CEOs haben die Verantwortung. Und die wirtschaftliche, ja, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung, diesen Systemwandel tatsächlich selber auch als Vorbild zu leben und den zu verlangen. Ein großes Wort, ich glaube, zum Schluss deines Podcasts oder unseres Podcasts.
Ja, vielleicht, weil ich habe so ein paar Fragen, die ich gerne jeder Gesprächspartnerin, jedem Gesprächspartner stelle.
Okay.
Astrid, was verstehst du unter guter Führung?
Also ich glaube, gute Führung hat zur Folge, dass Verbundenheit im Team hergestellt werden kann. Dieses gemeinsame Boot ist für mich ein tolles Bild. Und die Mittel, um das zu erreichen, sind, dass du Stärken förderst, dass du Freiheiten gibst, dass du Vertrauen gibst und dass du loslassen kannst, damit tatsächlich auch jeder Einzelne in diesem Boot seinen Weg finden kann, wirksam zu sein. Das ist für mich gute Führung.
Eine der größten Herausforderungen in diesem Katalog, den du gerade genannt hast, ist das Loslassen können. Wie geht denn das? Wie machst du das denn?
Das ist auch im Übrigen, wenn ich so ein bisschen aus meiner Bahn rauskomme, das Erste, woran ich merke, dass ich aus meiner Bahn raus bin, dass ich dann anfange zu überlegen, wo ist denn das, wo ist denn das und warum hat der mir das noch nicht gegeben. Also ich merke das, ich laufe auch immer mal wieder in diese Falle, weil ich natürlich das Big Picture sehe und dann auch unzufrieden bin, wenn ich sehe, noch nicht alle gehen quasi auf dieses Big Picture zu. Also ich glaube, in der Regel klappt das ganz gut, dass ich loslasse. Aber dafür muss ich immer gerade im Hemd sein. Ne? Dann kann ich mich selber auch immer korrigieren. Wenn ich selber quasi eine Unruhe habe, weil lange keine Auszeit mehr, auch mal schlecht geschlafen oder whatever. Und dann merke ich das daran, dass ich quasi in die Bereiche der Leute zumindest gedanklich greife und dann irgendwann auch in Form einer Mail, was ist eigentlich damit oder wollten wir nicht schon längst? Und das ist nicht gut, aber das mache ich auch hin und wieder.
Welche drei Eigenschaften bzw. Kompetenzen sollten als dein Führungsstil in Erinnerung bleiben?
Also diese Beharrlichkeit, das ist nicht immer die, die alle am liebsten mögen, aber ich glaube, das ist die, die ganz viele mit mir verbinden würden. Ich habe vor kurzem habe ich mal mit einer Dame gesprochen, die hat gesagt, es gab so viel Vorstandswechsel, aber sie, die bleiben einfach, sie gehen nicht weg. Ich habe das mal als Kompliment genommen. Also ich bin wirklich sehr, sehr beharrlich. Ne? Also wenn ich weiß, was ich möchte, das mit dem Team irgendwie alles besprochen habe, dann bin ich grenzenlos beharrlich und das würden meine Mitarbeitenden wahrscheinlich auch über mich sagen. Ich bin sehr hingebungsvoll bei allem, was ich mache. Das heißt, ich kann nicht so halb. Ne? Also für mich ist dass dieses Unternehmen zu leiten, ist jetzt ein echtes Commitment. Also zu sagen, ich gehe da mal morgens 3 Stunden hin und dann gehe ich auf den Golfplatz. Erstens spiele ich kein Golf und zweitens sehe ich das auch nicht so, dass meine Aufgabe ist, dieses Unternehmen erfolgreich zu machen. Ich kann dann auch mal einen halben Tag was anderes machen, aber trotzdem ist dieses Commitment eine wahnsinnig, glaube ich, zentrale Eigenschaft bei mir. Und das, glaube ich, merken meine Mitarbeiter. Und ich hoffe, du hattest ja gefragt, was hoffentlich ich hinterlasse.
Ja.
Ich hoffe, dass ich die Menschen, mit denen ich arbeite, inspiriere. Ne, weil ich immer wieder so einen anderen Blickwinkel habe, immer wieder irgendwie vielleicht auch immer so ganz frei denke, ne? Denn häufig sind ja Entscheidungen, die werden ja dann, du hast eine Entscheidung, die getroffen werden muss und dann framest du, oh, das haben wir dann so gemacht und so, oh, und der geht damit bestimmt nicht so gut um und oh, das könnte das und das, diese Risiken und diese Herausforderungen. Und ich versuche immer, Entscheidungen so zu treffen, dass sie frei sind. Also als hätten wir gar keine Restriktionen. Dann kann man sich vielleicht überlegen, das geht jetzt nicht sofort so, geht es erst in 2 Jahren so, kann auch mal sein oder in 6 Monaten. Aber ich glaube, diese Inspiration und dieser Mut, quasi quer zu denken, anders zu denken, mal einfach Menschen zuzuhören, von denen man vielleicht gar nicht denkt, dass die jetzt Lösungen finden. Ich glaube, das ist vermutlich, die ersten beiden sind auch manchmal anstrengende Eigenschaften, also dieses Commitment und diese Beharrlichkeit. Aber ich glaube, die positivste Einschätzung, die ich bekomme, ist wahrscheinlich die, dass ich inspiriere.
Welches ist der beste Rat in Sachen Führung, den du je bekommen hast?
Da gibt es ja natürlich sehr, sehr viele. Ich glaube, dass das war auch etwas, was Philipp Joner mir beigebracht hat. Ne? Dieses Thema, du kannst kind sein, also dieses schöne englische Wort kind. Und das hat nichts mit deiner Klarheit zu tun. Mhm. Das ist etwas, was für mich diese Ambivalenz auch so ein Stück weit gelöst hat. Aber ich will doch im Unternehmen was verändern, aber auf der anderen Seite will ich doch auch menschlich sein und ehrlich sein und auch freundlich zu den Menschen sein. Ja. Und das ist schon einige Jahre her, aber das hat der für mich gelöst. Und das war für mich ein sehr wichtiges Learning.
Was sind die 2 oder 3 Dinge, die du lieber gewusst hättest, bevor du in Unternehmertum eingestiegen bist?
Ich hätte viel früher Unternehmerin werden sollen. Das ist so sehr meins, dieses Gestalten und dieses Bewegen und irgendwie der Frust, wenn was nicht funktioniert, aber dann der Erfolg, wenn wirklich was funktioniert. Also die Ausschläge sind ja im Unternehmertum viel, viel höher, als die jemals in der Konzernkarriere oder in der Beratung sein können. Ne? Weil du bist ja immer mit deinem Geld drin, du bist immer mit Haut und Haar drin. Also ich hätte das viel, viel früher machen sollen. Also das war eine Frage des Mutes, meines Verständnisses, wie wirksam ich bin und so weiter. Aber besser spät als nie. Was ich nicht so wusste, ist, dass du ja, wenn du Unternehmer bist, ne, oder Unternehmerin bist, dann entscheidest du, ich mache Fehler. Ich hatte so ein bisschen gedacht, naja klar, du riskierst ja dann auch Fehler zu machen. Das ist ja auch eine schwierige Situation. Und die haben natürlich nochmal andere Konsequenzen. Und bei Bellybutton am Anfang bin ich also mit einer Rechnung, die ich vielleicht mal nicht gezahlt habe, weil ich einfach gerade das Bankkonto nicht hergab oder so, hatte ich richtig, richtig Mühe. Da habe ich nachts also irgendwie meinem Mann gesagt, oh, ich habe eine Rechnung, ich muss morgen früh unbedingt die Lieferantin anrufen und sagen, ich zahl's. Mag sich jetzt süß anhören, aber zu meinem Wertesystem gehört es auch, Lieferanten irgendwie vernünftig zu behandeln. Ja. Und ich habe das dann alles sehr in mein Privatleben auch mitgenommen. Ne? So ganz am Anfang meines Unternehmertums. Das tue ich jetzt ganz lange nicht mehr, aber das habe ich am Anfang gemacht. Also ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, nicht du riskierst es, sondern du entscheidest dich dafür, Fehler zu machen, die persönliche Konsequenzen für dich haben. Das hätte jemand mal so ein bisschen klarer mir sagen sollen, dann hätte ich nicht so Angst davor gehabt und hätte vielleicht dann am Anfang auch nicht so sehr darunter gelitten, dass das passiert.
Ja. Was magst du anderen Managern und Managerinnen, die mit dem Übergang ins Unternehmertum liebäugeln, in Sachen Führung mit auf den Weg geben?
Just do it. Also ich bin ja ein gutes Beispiel dafür, dass man das einfach machen muss, dass man den Mut haben muss und wirklich sein Tiefstes nach außen bringt und versucht, das so zu machen, wie es zu einem passt. Ich glaube, dass dieses, manchmal ist Unternehmertum natürlich jetzt so ein bisschen so das schnelle Geld und es kommen irgendwelche Geldgeber, die geben dann ganz schnell Geld und dann gibt's die dritte Finanzierungsrunde und irgendwann ist das Ding ein Unicorn. Das ist so ein bisschen irgendwie idealisiert, so Unternehmertum heute für viele, ne? Und wenn du quasi auch schaust, wie Unternehmertum in den Medien und Startup-Szene und so weiter dargestellt wird, dann ist es ganz viel von dem. Aber Unternehmertum kann ja auch sein, ich kann wahnsinnig toll nähen und ich mache jetzt ein kleines eigenes Label.
Ja.
Das kann ja auch sein, unser Nachbar, der hat eine Schreinerei und der hat keinen Nachfolger, die übernehme ich jetzt. Ne? Ich glaube, das ist etwas, was immer so ein bisschen zu kurz kommt. Aber wenn man sich entscheidet, ne, man einfach jeden Tag sein Bestes zu geben, das ist auch innere Karriere. Einfach jeden Tag sein Bestes geben. Immer nicht mit anderen Benchmarken und oh, der hat schon die erste Million verdient und immer vergleichen. Das ist toxisch. Dann kommen sowas wie Neid und wie Scham, dass man selber irgendwie nicht dazu in der Lage war. Also ich glaube, einfach sich auf sich konzentrieren, auf seine Stärken, jeden Tag sein Bestes geben und dann wird's. Und wenn's nicht wird, dann wird's halt nicht. Damit muss man wahrscheinlich auch leben.
Ja, damit sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Wie ich finde, sehr kurzweilig, inspirierend und auch wirklich lehrreich. Vielen Dank für das gute Gespräch, Astrid.
Ich danke dir, Michael. Vielen Dank.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen. Senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.